Herr Präsident, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und Protestanten, soweit der Blick reicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Um nur die deutschen Bundespräsidenten zu betrachten, bis auf zwei waren oder sind alle evangelischer Konfession und viele wie Theodor Heuss, Gustav Heinemann, Richard von Weizsäcker, Roman Herzog, Johannes Rau, Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier darf man aktive Protestanten nennen. Selbstverständlich ist das aber nicht. Zwar hat der calvinistische Flügel der Reformation der modernen westlichen Demokratie bedeutende Impulse gegeben, aber das für Deutschland prägende Luthertum hat sich mit demokratischen Verfassungstendenzen schwer getan. Bei uns führte der Übergang zum landesherrlichen Kirchenregiment zu einer besonders engen Bindung der evangelischen Kirchen an die Obrigkeit. Atheismus und Terror der Französischen Revolution machten die Demokratie für die Mehrheit der Evangelischen inakzeptabel. Die erste Deutsche Republik von Weimar hatte einen für völkische Parolen anfälligen Nationalprotestantismus gegen sich. Wie stellt sich nun in der Rückschau auf 7 Jahrzehnte das Verhältnis des deutschen Protestantismus zur Demokratie des Grundgesetzes dar? Ich muss mich dabei auf mehr oder weniger strikt auf das evangelische Christentum beschränken, zumal der Protestantismus vielgestaltig genug mehr umschließt als das verfasste Kirchenwesen. Bei diesem Versuch sollen sowohl die konzeptionelle Seite, also das Demokratieverständnis, als auch prozessuale Aspekte, das heißt die von protestantischen Akteuren verfolgten Einflussziele und deren Demokratieeffekte berücksichtigt werden. Ich stelle meinen knappen Überblick, damit der Ritt über den Starnberger See nicht allzu unübersichtlich wird, unter 3 Stichworte. Demokratieskepsis, Demokratiebefreundung und Demokratieförderung. Erstens Demokratieskepsis. Nach dem Zusammenbruch 1945 galten beide Kirchen als nahezu einzige politisch-moralisch integre Großorganisationen. Bezugspunkt für die staatsethische Orientierung der evangelischen Kirche war die Barmer Theologische Erklärung von 1934. In der 5. Barmer These hatte die bekennende Kirche Stellung bezogen gegen die religiöse Weihe des NS-Staates durch die deutschen Christen und die Differenz von kirchlicher und staatlicher Ordnung eingeschärft. Der Staat, so hieß es da, habe, ich zitiere, nach göttlicher Anordnung die Aufgabe, in der noch nicht erlösten Welt nach dem Maß menschlicher Einsicht unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Zitat Ende. Damit verband sich die Absage an eine Staatsmetaphysik, die sich auf vermeintliche Schöpfungsordnungen wie Volk und Nation gründete. Vielmehr wurde der Staat funktional von seiner Rechts- und Friedensaufgabe her verstanden. Auf eine Grenze treffe der Staat dann, wenn er als totale Ordnung in die Belange der Kirche eingreift. Abgesehen von der Ablehnung des Totalitarismus war damit aber über die politische Form nichts ausgesagt. Die bekennende Kirche hatte gegen die Gleichschaltung der Kirche in der Diktatur gekämpft, aber nicht für staatsbürgerliche Freiheit in der Demokratie. Die Frage der vorzugswürdigen Verfassungsstrukturen war offen geblieben. Dazu muss man sehen, die große Mehrheit der evangelischen Kirchenführer vertrat nach 1945 ein geschichtstheologisches Säkularismuskonzept. Nach dieser Deutung galten die Katastrophen von Faschismus und Kriegsverwüstung als letzte Konsequenz einer viel längeren Verfallsgeschichte, die, man höre und staune, mit Aufklärung und Französischer Revolution begonnen haben sollte. Angesichts der vor aller Augen liegenden Folgen einer epochalen Erosion der abendländisch-christlichen Werteordnung war in dieser Sicht der Kampf gegen den Säkularismus und für eine groß angelegte Rechristianisierung das Gebot der Stunde. Dieses im konservativen Luthertum vorherrschende Narrativ betrachtete die Demokratie als Teil dieser Verfallsgeschichte, nicht etwa als Gegenmittel gegen den Totalitarismus. Der Berliner Bischof Otto Dibelius meinte unmittelbar nach Kriegsende, Zitat, die Demokratie wird in Deutschland nicht Fuß fassen, denn sie ist ein ausländisches Staatssystem. Und der Leiter der EKD-Kanzlei, Hans Asmussen, argwöhnte, die Demokratie trage, Zitat, als Kind der Französischen Revolution, die süße und doch so verderbliche Versuchung in sich, den Menschen zum Maßstab aller Dinge zu machen. Auf Stimmen aus dem Luthertum wie diese bezog sich der theologische Mentor der bekennenden Kirche, der Schweizer Karl Barth, als er 1946 an seinen Freund Gustav Heinemann schrieb, Zitat, dass man auch unter den besten Theologen der bekennenden Kirche, die meisten schon vor dem Worte Demokratie noch immer scheuen sieht, wie die Kuh vor dem neuen Scheunentor. Zitat Ende. Allerdings ist der bloße Gebrauch des Wortes Demokratie nicht allzu informativ. Entscheidender ist, welche Demokratieauffassung dahinter stand. In den politischen Grundsatzdiskussionen jener Zeit standen sich damals die Konzepte der sozialen Mehrheitsdemokratie und der konstitutionellen Demokratie gegenüber. Und hier neigten die deutschen Kirchenführer über die theologischen Lagergrenzen hinweg zur konservativen Version eines konstitutionellen Demokratieverständnisses, das heißt zu einem System der Machtbeschränkung auf der Basis einer hierarchisch-organisch gegliederten Gesellschaft. Korporatistische Gedanke spielte dahinter auch eine Rolle. Berufsstände, Korporationen, Vereinigungen, Interessen, große Interessengruppen. Auch ein exponierter Anhänger Karl Barths wie Martin Niemöller sprach sich damals für ein berufsständisch organisiertes Repräsentativsystem von unten aus. Der Schweizer Theologe Karl Barth selbst setzte hier allerdings andere Akzente und ich muss das erwähnen, weil das für die Nachkriegsgeschichte des Protestantismus sozusagen zwei Linien begründet, dieses Wiedereinander. Barths These, es gebe, Zitat, eine Affinität zwischen der Christengemeinde und der Bürgergemeinde der freien Völker. Diese These zielte über den Rechtsstaat hinaus auf die Mitwirkung der Christen am Aufbau einer sozialen Demokratie. Barth widersprach außerdem der modernitätskritischen Säkularismusdiagnose von Grund auf, denn in seiner theologischen Konzeption war es möglich, weltliche Autonomie und Emanzipationsbestrebungen im Licht des christlichen Glaubens anzuerkennen, ohne sie kirchlich einzugemeinen. Der Gedanke der Volkssouveränität bereitete ihm ebenso wenig Schwierigkeiten wie andere Prinzipien der politischen Moderne, etwa Gewaltenteilung oder weltanschauliche Neutralität des Staates. Karl Barth teilte zwar die Parlamentarismus-Skepsis und den Antiparteienaffekt, allerdings unter anderem Vorzeichen als die zeitgenössischen EKD-Eliten. Er sympathisierte nämlich mit der direkten Demokratie in der Tradition Jean-Jacques Rousseaus. Im Hintergrund stand auch bei ihm die Erfahrung des ideologisch zersplitterten und von Partikularinteressen getriebenen Weimarer Parteienwesens, vor allem aber seine scharfe Kritik an einer erneuten christlichen und, wie er befürchtete, dominant katholischen Parteibildung in Gestalt der CDU. Barths Schwachpunkt war sein Desinteresse an Fragen der institutionellen Demokratiegestaltung. Er bevorzugte gewissermaßen den permanenten runden Tisch in der Schweizer Dorfkneipe als Dauerinstanz in modernen Großflächenstaaten ein sozialromantisches Ideal. Derjenige, der im Umkreis Karl Barths antiparlamentarischen Ressentiments entgegenwirkte, war kein geringerer als der spätere Präses der EKD-Synode, Reformjustizminister und Bundespräsident Gustav Heinemann, der schon 1945 in Vorträgen an die angelsächsisch-protestantischen Demokratietraditionen anknüpfte. Schauen wir nun etwas genauer auf die Interventionen evangelischer Kirchenführer im Entstehungsprozess des Grundgesetzes. Während sich die katholischen Bischöfe in diversen Stellungnahmen, nicht zuletzt aber in der Person ihres Bevollmächtigten, des legendären Prälaten Wilhelm Böhler, darf sogar in einem evangelisch fokussierten Vortrag nicht fehlen, intensiv in die verfassungspolitischen Debatten einbrachten, spielten sich die Aktivitäten des Protestantismus weitgehend im Windschatten der Katholiken ab. Dies hatte nun auch mit der zerstörten Organisationsstruktur der evangelischen Kirche vom NS-Staat her zu tun. Ihr, der evangelischen Kirche, war erst im August 1945 nach erbitterten Auseinandersetzungen die Bildung eines vorläufigen Leitungsgremiums des Rates der IKD gelungen. Die Kommunikationswege waren kompliziert und kirchenpolitisches Kompetenzgerangel schwächten den evangelischen Auftritt. Zudem konnte in der gesamtdeutsch orientierten EKD das Projekt einer provisorischen und auf den Weststaat beschränkten Verfassungsgebung keine große Begeisterung wecken. Und schließlich, die Ziele, für die sich die evangelische Kirche stark machte, rangierten auch in der Agenda der katholischen Bischöfe ganz oben, wurde aber von diesen mit weit größerer Vehemenz und institutioneller Geschlossenheit vorgetragen, freilich gestützt auf eine naturrechtliche Gesellschaftslehre, die vormodernen Vorstellungen verpflichtet blieb. Im Wesentlichen ging es um drei Forderungen, die auch die Evangelischen gegenüber dem Parlamentarischen Rat erhoben. Erstens um das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Zweitens um die verfassungsrechtliche Stellung der Kirchen im neuen demokratischen Staat. Drittens um das elterliche Erziehungsrecht und die Schulpolitik. Der Schutz von Leib und Leben führte kaum zu Kontroversen und war durch den in Aussicht genommenen Artikel 2.2 Grundgesetz zufriedenstellend garantiert. Sogar die Fragen des Staat-Kirche-Verhältnisses verloren für die EKD an Zündstoff, als sich die von Theodor Heuss vorgeschlagene Übernahme des Kulturkompromisses von Weimar in den Artikel 140 Grundgesetz abzeichnete, obwohl es ursprünglich die Forderung nach einem noch herausgehobeneren öffentlichen Gesamtstatus der Kirchen gab. Umkämpft aber blieb das auch seitens der evangelischen Kirche mehrheitlich verfolgte Begehren nach, Zitat, verfassungsmäßiger Sicherung des Elternrechts auf dem Gebiet der Erziehung. Zitat Ende. Das heißt, eines grundgesetzlichen Anspruchs der Eltern auf konfessionsgebundene Gestaltung des öffentlichen Schulwesens. Es sei, so der Rat der EKD im März 1949, Ausdruck einer totalitären Staatsauffassung, wenn sich der Staat anmaße, das gesamte Erziehungswesen aus eigener Machtvollkommenheit zu bestimmen. Forderungen von katholischer Seite und der CDU, der Menschenwürde und den Grundrechten eine explizit religiöse Begründung zu geben, schloss sich die evangelische Kirche jedoch nicht an. Auch zur Debatte um den Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes äußerte sie sich anders als die Katholiken nicht. Faktisch betrachteten aber auch die Evangelischen seinerzeit den Präambel Gott, Verantwortung vor Gott und den Menschen, als Bekenntnis zur Christlichkeit des Staates. Die Koppelung von Elternrecht und staatlicher Konfessionsschule erschien deshalb vielen von ihnen damals als selbstverständliche Konsequenz. Nun über das in der Schulfrage mit Artikel 7 Grundgesetz erzielte Resultat, Garantie des konfessionellen Religionsunterrichts und Gewährleistung des Rechts zur Errichtung von Privatschulen in der Kulturhoheit der Länder, war man dann doch auch auf evangelischer Seite enttäuscht. Dieses Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück, ein umfassendes christliches Wertevermittlungsmonopol gewährleistet zu bekommen. Der Säkularität des liberalen Rechtsstaats und der pluralistischen Demokratie standen die damaligen Kirchenvertreter verständnislos gegenüber. Das von ihnen hier vorausgesetzte Grundverständnis kirchlicher Einflussnahme ist damit deutlich. Mit Elternrecht und Schule galt ihr Hauptziel Interesse verfassungspolitisch denjenigen Institutionen, die für das kirchliche Rechristianisierungsprogramm zentral erschienen. Insofern gaben nicht demokratietheoretische oder verfassungsethische Prinzipien den Maßstab für die Bewertung des Grundgesetzes ab, sondern die Christlichkeit des Staates. Eine offizielle Stellungnahme des Rates der EKD zur Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 erfolgte nicht, damit aber immerhin auch kein distanziert ablehnendes Votum wie seitens der katholischen Bischöfe. Zweitens, zweite Schlaglicht, Demokratiebefreundung. Die im Nachkriegsprotestantismus virulente Polarisierung zwischen konservativem Luthertum und den eher linken Anhängern Karl Barths hielt noch geraume Zeit an und entzündete sich mit Macht im Streit, wir haben schon davon gehört, im Streit um zentrale politische Weichenstellungen der jungen Bundesrepublik wie Wiederbewaffnung und Atomrüstung. Aber, so könnte man sagen, gerade durch ihr konfliktives Gegeneinander und Zusammenwirken dürften beide Lager dazu beigetragen haben, dass sich der deutsche Protestantismus zu einem Faktor demokratischer Mitgestaltung wandelte, gerade durch seine erbitterte Streitkultur. Obwohl die politisch-rechtliche Rahmenordnung als solche, also die Verfassung, in den Debatten der 50er und 60er Jahre kaum thematisiert wurde, gab es wichtige grundrechtsrelevante Themen, in denen beide kirchliche Richtungen schon sehr früh konvergierten, gewissermaßen als kleinsten gemeinsamen Nenner, so etwa das Eintreten für einen umfassenden Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen oder die Bekräftigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Was in der Bonner Republik den Weg zur Demokratiebefreundung der Evangelischen bahnte, waren im Übrigen Elemente wie diese. Ein politischer Alltag, in dem sich die Normen des Grundgesetzes bewährten. Der rasche wirtschaftliche Aufschwung. Die Verfassungspraxis eines kooperativen Verhältnisses von Kirchen und Staat. Eine auf das Subsidiaritätsprinzip gegründete Sozialstaatsentwicklung. Die Umstellung vom Ordnungs- zum Menschenrechtsdenken in der akademischen theologischen Ethik, neue kirchliche Arbeitsformen wie evangelische Akademien und Kirchentage und last not least das Engagement von Laien, Christen in den politischen Parteien und in kirchlichen Beratungsgremien. Dennoch, zu einer kirchenoffiziellen systematischen Klärung des Demokratieverständnisses kam es erst 1985 in Gestalt einer von der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung ausgearbeiteten Denkschrift zum Thema Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Erst gut 35 Jahre nach Verkündung des Grundgesetzes also die förmliche Aneignung des Gegebenen unter den eigenen christlichen Prämissen. Dass die EKD ihr positives Verhältnis zum Staat des Grundgesetzes so spät erklärt hat, darf man allerdings aus meiner Sicht nun auch wieder nicht überbewerten. Denn die ausdrückliche Zustimmung der evangelischen Kirche zur liberalen Demokratie war zu Zeiten der deutschen Teilung ein brisantes Projekt. In der EKD West hatte man sich zwar relativ rasch darauf eingestellt, dass politische Freiheit über die nationale Einheit zu stellen, solange der Systemkonflikt zwischen Ost und West anhielt. Würde aber nicht im Fall einer expliziten Bejahung des westlichen Demokratiemodells die DDR-Regierung vom Ostdeutschen Kirchenbund eine vergleichbare, ausdrückliche Loyalitätserklärung zur eigenen Volksdemokratie erwarten? In diese Lage wollte man die Schwestern und Brüder im Osten lange Zeit nicht bringen, zumal die evangelischen Kirchen in der DDR in ihrer Haltung zur realsozialistischen Ordnung zerstritten war. Also dies schon auch ein entscheidender Grund für diese Verspätung. Ein staatsfrommer Theologe aus Ost-Berlin bezeichnete denn auch prompt die Demokratiedenkschrift als, Zitat, Halleluja-Wagen am staatlichen Zug. Warum? Weil darin die Ordnung des Grundgesetzes als für Christen einzig mögliche Staatsform ausgezeichnet worden sei. Dies war freilich eine Unterstellung. Die Denkschrift betonte vielmehr, wie ich meine, zu Recht, auch die Demokratie ist keine christliche Staatsform. Aber sie fügte hinzu, als evangelische Christen stimmen wir der Demokratie als einer Verfassungsform zu, die die unantastbare Würde der Person als Grundlage anerkennt und achtet. Den demokratischen Staat begreifen wir als Angebot und Aufgabe für die politische Verantwortung aller Bürger, so auch für evangelische Christen. Zitat Ende. Das heißt, Christinnen und Christen können in jeder Staatsform existieren, aber ihr politisches Engagement weist, wo immer möglich, in die Richtung der freiheitlichen, rechtsstaatlichen Demokratie. Und das heißt, zur kritischen Solidarität mit ihr als einer verbesserungsfähigen, aber auch verbesserungsbedürftigen Ordnung. Letzteres Zitat. Die Zustimmungsfähigkeit zur Demokratie beruhe nämlich, so hieß es weiter, auf ihrer Nähe zum christlichen Menschenbild. Jetzt nicht als etwas, was man juristisch verbindlich machen kann und ummünzen kann, sondern als etwas, was die Affinität der Christen zur demokratischen Ordnung begründet. Und diese Nähe komme vor allem in folgenden Grundelementen zum Ausdruck. Erstens, im Prinzip der Menschenwürde, das offen sei für eine christliche Begründung in der Gottebenbildlichkeit des Menschen, was freilich andere weltanschauliche Begründungen nicht ausschließe. In dieser Menschenwürde wurzelten zweitens die Anerkennung der Freiheit und Gleichheit aller Menschen, woraus das Gebot politischer und sozialer Gerechtigkeit folge. Als drittes demokratienahes Grundelement wird die Annahme der Fehlbarkeit des Menschen genannt. Sie entspreche der realistischen Anthropologie der Reformatoren. Der Mensch ist Gerechtfertigter und Sünder zugleich. Doch sei die fehlbare Menschennatur eben nicht nur, wie in der traditionellen Obrigkeitslehre, für die Regierten in Rechnung zu stellen, sondern ebenso für die Regierenden. Deshalb seien Begrenzung der Macht und Kontrolle der Machtausübung Grundelemente einer demokratischen Verfassung. Dass schließlich viertens die politische Herrschaft im demokratischen Staat nicht von oben ausgeübt, sondern von Bürgern selbst getragen wird, entspreche dem reformatorischen Berufsethos. Unter heutigen Bedingungen gehöre die politische Mitverantwortung zu dem, was die Tradition den weltlichen Beruf der Christenmenschen nannte, ihre Berufung zum alltäglichen Dienst am Nächsten. Auf solche nach wie vor gültigen theologischen Grundbestimmungen ließ die Denkschrift einen kurz gefassten Überblick über elementare Prinzipien des Grundgesetzes folgen. Ob eine solche gehoben reflektierte Staatsbürgerkunde, wie die Partei Die Grünen damals erklärte, auch schon den aktuellen Herausforderungen, damaligen Herausforderungen der Demokratie gerecht werde, war allerdings strittig. Hier schwelte unter der Decke des Prinzipienkonsenses der alte politisch-theologische Richtungsstreit weiter, allerdings in verwandelter Form. Die Fürsprecher der konstitutionell repräsentativen Seite der Demokratie, an der Spitze als Kammervorsitzender der Münchner Theologe Trutz Rentorf, argumentierten jetzt vor dem Hintergrund eines liberal-konservativen, ausdrücklich der Aufklärung verpflichteten Kulturprotestantismus, während das in der Tradition Karl Barths propagierte partizipative Demokratieverständnis sozialromantische Relikte abgestreift und sich mit dem Konzept des sozialen Rechtsstaats verbunden hatte. Was war nun der historische Kontext der Demokratie-Denkschrift? Seit den 1970er Jahren war die gewachsene Akzeptanz der liberalen Demokratie von einem verstärkten Engagement evangelischer Christinnen und Christen für neue Formen von Partizipation begleitet worden, aber auch für die zeitgleichen Protestbewegungen, die zum Teil das staatliche Gewaltmonopol herausfordern. Im Verständnis des Kammervorsitzenden sollte das Projekt der Demokratiedenkschrift vor allem dazu dienen, die protestantischen Anteile am außerparlamentarischen Überschwang zu neutralisieren. Dem opponierten Vertreter des linksprotestantischen Spektrums, die Kammermitglieder Erhard Eppler und Wolfgang Huber etwa, oder am Rande Beteiligte wie der Theologe Helmut Gollwitzer und der Bundesverfassungsrichter Helmut Simon, mahnten zu einer stärkeren Berücksichtigung der Probleme wirtschaftlicher Machtkonzentration und des sozialen Ausgleichs, vor allem aber auch der Folgen moderner Risikotechnologien und der Anliegen von Friedens- und Umweltbewegungen und damit der schwach vertretenen Lebensinteressen künftiger Generationen. Die Denkschrift stellte hier notwendige Fragen, auch wenn sich das von ihr aufgebotene Innovationspotenzial zur Schließung der Lücke zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit dann doch als begrenzt erwies. In Bezug auf die Wünschbarkeit von Elementen direktdemokratischer Willensbildung auf Bundesebene, man sprach von Volksbegehren und Volksentscheid, blieb man nach nüchterner Abwägung des Pro und Contra unentschieden. Im Blick auf mögliche Ergänzungen des Grundrechtskatalogs klang vorsichtig die Option der Erweiterung um Staatszielbestimmungen an, wie sie 1994 mit der Einfügung von Artikel 20a Grundgesetz, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, vorgenommen wurde. Heiß umstritten war der in Teilen der Friedensbewegung propagierte Widerstand gegen Mehrheitsentscheidungen in globalen Überlebensfragen. Sie erinnern sich an Heinrich Böll, Dorothee Sölle, Helmut Gollwitzer in Mutlangen, ja, weggetragen. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich. Das EKD-Votum stellte hier klar, dass Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz nur ein Widerstandsrecht zugunsten der Ordnung des Grundgesetzes, wir hörten ja, es ist im Zusammenhang der Notstandsgesetzgebung überhaupt eingeführt worden, zugunsten der Ordnung des Grundgesetzes, nicht etwa gegen sie einräumt. Davon zu unterscheiden sei, Zitat, das Widerstehen des Bürgers gegen einzelne gewichtige Entscheidungen staatlicher Organe, wenn er sie für verhängnisvoll und trotz formaler Legitimität für ethisch illegitim hält. Hier, also beim zivilen Ungehorsam, gehe es nochmal, Zitat, um demonstrative, zeichenhafte Handlungen, für welche die Akteure bei Rechtsverstößen die entsprechenden Sanktionen zu tragen hätten, die aber zugleich von den staatlichen Organen, nochmal Zitat, als Anfragen an Inhalt und Form demokratischer Entscheidungen ernst genommen werden sollten. Eine sehr abgezirkelte Formulierung zu diesem Thema. Wenn der Kammervorsitzende Trutz-Rentorff in diesem Zusammenhang immer wieder einschärfte, dass auch religiös begründete politische Urteile nicht beanspruchen könnten, an demokratischen Mehrheitsentscheidungen vorbei rechtsverbindliche Geltung zu erlangen, so war das in meinen Augen eigentlich schon damals eine unter Protestanten von niemanden ernsthaft bestrittene Trivialität. Daher ja die Aufforderung, die rechtlichen Konsequenzen zu übernehmen, wenn man entsprechende Handlungen meint, begehen zu müssen. Dass Rentorff außerdem die Bewegungs- und Protestdemokratie der 1980er Jahre gerne mit einer angeblich anhaltenden Demokratieunfähigkeit des Protestantismus in Verbindung brachte, wird man als eher theologiepolitisch motivierte Diagnose werten müssen. Sie war im Übrigen etwas aus der Zeit gefallen. Denn im selben Jahr 1985 würdigte das Bundesverfassungsgericht in seinem Brockdorf-Beschluss zur Reform des Versammlungs- und Demonstrationsrechts die bundesrepublikanische Protestkultur als Teil einer lebendigen Demokratie. Und zwar unter maßgeblicher Beteiligung von evangelischen Richterpersönlichkeiten unterschiedlicher Parteizugehörigkeit, wie des Kammermitglieds Roman Herzog und des ehemaligen Kirchenpräsidenten Helmut Simon. Dritter Punkt: Demokratieförderung.